Guten Morgen. Ist euch diese Diskrepanz zwischen Bibeltext und Poetry Slam auch so aufgefallen wie mir? Und ich fand darüber nachzudenken total spannend. Wer darf eigentlich über dieses Thema sprechen oder gar eine Predigt halten? Wie viele Jahre muss man dafür verheiratet sein? Muss man eher jung oder älter sein, um das heiße Eisen Ehe anzupacken? Muss man vielleicht eher liberal oder weltlich, modern, konservativ? Vielleicht muss man bibeltreu sein. Was ist der richtige Ansatz? Ich finde, die beiden Teile, Poetry und Bibeltext, passen unglaublich gut hintereinander. Und man muss beides wirken lassen. Freiheit hier und Enge da oder doch ganz anders. Und ich glaube, wenn ich mit euch jetzt ein Interview machen würde, da bin ich sicher, da wäre alles dabei. Und so bleibt es nicht einfach, darüber zu sprechen, aber der Ehe ist es ja manchmal auch nicht. Wenn ich also heute über dieses Thema predige, dann nicht deshalb, weil Uli und ich die perfekte Ehe leben würden. Nein, eher deshalb, weil Nadine es sich gewünscht hat und weil es wichtig ist. Predigten rund um das Thema Ehe werden in christlichen Kreisen nicht sehr oft gehalten. Und jetzt bin ich ein bisschen fies, denn ich denke, es wird erwartet, dass es funktioniert, weil wir ja alle so demütig und fromm sind. Und je länger ich mir Gedanken gemacht habe, umso mehr Themen sind in meinem Kopf aufgeschossen. Und ich habe entdeckt, dass wir beide, Nadine und ich, es heute unmöglich schaffen können, das Thema rundum zu bereden. Heute also mit uns beiden ein Versuch, dieses Thema anhand des Bibeltextes anzureißen. Nun aber los. Ich hielt mir zuerst selbst mal den Spiegel vor und dachte an unsere eigene Ehe, meine mit Uli. 14.212 Tage sind wir heute verheiratet. Ich weiß, jetzt rechnet ihr, es sind fast 39 Jahre. Und ich begann nachzudenken. Ganz schnell fielen mir die ersten Krisen ein, die schweren Zeiten unserer Ehe. Ich 18, er 21. Ich glaube, ich hatte im ersten Jahr öfter den Koffer gepackt als alles andere und ich wollte weg. Und Uli ging es im Umkehrschluss genauso. Er sagt immer so schön, ich wollte sie am liebsten ohne Rückfahrschein auf den Mond schießen. Und dieses jetzt ein bisschen sehr witzige, einmütige, nicht einmütige Miteinander setzte sich, wenn ich ehrlich bin, viele Jahre fort. Wir existierten. Und ich glaube, wir hatten vergessen, dass wir verheiratet sind. Verheiratet im Sinne der Bibel. Wir hatten ja auch so viel zu tun. Wir mussten beide arbeiten gehen. Uli war schließlich erst im ersten Lehrjahr. Ich ging nachts in die Backstube, um zu backen. Und dazu kamen dann zwei kleine Jungs, Basti und Jan, deren Hobby es war, sich zu streiten und richtig zu kloppen, wie es Kinder gern machen. Einfach ihren Eltern abgucken, was sie so tun. Also verhauen haben wir uns zwar nicht, aber gestritten. Wir waren mit Ehe und zwei kleinen Kindern total überfordert. Jeder blieb mit seinem Ärger, mit seiner Not, mit der Sorge allein, weinte vielleicht in die Kissen oder hat sich immer ein Bier zu viel reingekippt. Und von echter Liebe und Gemeinsamkeit, von einem Miteinander, war da nichts. Geändert hat sich das nach etwa 7 Jahren. Irre, oder? Heute gehen die meisten Paare in den ersten 2, 3 Jahren auseinander. Also bei uns war es nicht das verflixte 7., sondern das bisher beste Jahr. Denn wir redeten zum ersten Mal über Trennung. Dabei stellten wir dann fest, dass wir eigentlich gar nicht auseinandergehen wollten. Aber so sollte es auf keinen Fall weitergehen. Lange Rede. Wir erinnerten uns in diesem Gespräch an unser Versprechen am Hochzeitstag. Vor Gott und vor Menschen. Das, was wir beide tatsächlich ehrlich gemeint hatten, dieses in guten und in schlechten Zeiten. Wir wollten es einhalten, wir wollten es schaffen, für immer. Und dann begann die Arbeit an uns und das hat sich gelohnt, Stück für Stück. Ich habe trotzdem heute ganz sicher kein Rezept und keine Garantie für eine glückliche oder krisenfreie Ehe. Aber ich weiß, und da bin ich ziemlich sicher, dass wir unseren Kindern und Enkeln und den nächsten Generationen und ganz besonders in unserer Gemeinde neben Vertrauen auf Gott nichts Besseres mitgeben können als gute Ehen und Familien, die geprägt sind von Liebe, von Respekt, von Vergebung und Treue. Ich finde, das ist ein ganz guter Satz. Ich glaube, da habe ich auch lang für gebraucht. Und ich glaube tatsächlich, das ist so. Die nächste Generation schaut nämlich auf die Älteren. Wie sind die? Wie haben die das gemacht? Die fragen hoffentlich nach. Und wenn ich also heute etwas über Ehe und Beziehung sage, dann tue ich das in ganz großer Dankbarkeit und Staunen über Gottes Geduld und Treue mit uns, mit mir, mit Uli. Und ich weiß, es gibt tausend Aspekte, die wir heute nicht ansprechen. Also seid barmherzig mit uns, es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem großen Thema. Ich will euch vorab noch eins verraten. Ich bin heute sehr glücklich verheiratet. Und ich habe meinen Mann gefragt, ja auch. Das zu Beginn.
Ein erster Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe, ist für jeden von uns, ganz unabhängig von unserer Lebenssituation, quasi als große Überschrift über unser Leben gedacht. Epheser 5, Vers 2. Lebt in der Liebe, genauso wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Ich lese ihn nochmal, weil ich es einen ziemlich krassen, tollen Satz finde. Lebt in der Liebe, genauso wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Mir kam während der Vorbereitung auf das Thema heute die Frage in den Kopf, warum war Jesus eigentlich nicht verheiratet? Gleichzeitig, als ich mir die Frage stellte, konnte ich mir es aber eigentlich auch schon schnell selbst beantworten, denn das war überhaupt nicht nötig oder eben nicht Teil des Plans. Jesus hat alles und noch so viel mehr für dich, für mich gegeben. Und ich könnte euch jetzt so viele Bibelstellen und Geschichten aufzählen, in denen er uns eigentlich auf so simple Art und Weise gezeigt hat, was wir tun sollen, wie wir mit unserem Mitmenschen, unserem Nächsten und sogar unseren Feinden umgehen sollen. Aber heute wollen wir uns mal ganz bewusst mit unseren uns am allernächsten Mitmenschen, nämlich unseren Ehepartnern, unseren Partnern beschäftigen. Gebe ich mich meinem Partner komplett hin oder habe ich vielleicht doch das ein oder andere Geheimnis vor ihm? Gebe ich meine Ehe immer wieder unter Gottes Führung, in guten wie in schlechten Zeiten? Da Jan und ich am Freitag unseren 10. Hochzeitstag schon feiern durften, habe ich mich natürlich zusätzlich noch mal ganz anders auch mit dem Thema Ehe beschäftigt. Und zu dem gelesenen Bibelvers von eben, über die Hingabe, habe ich eine ziemlich treffende Passage meines damaligen Eheversprechens an Jan gefunden und formuliert und das möchte ich gerne heute noch mal mit euch teilen. Ich verspreche dir heute mit der Hilfe Gottes, dich für den Rest meines Lebens zu lieben. Mit all der Hingabe, dem Feingefühl und der Geduld, die du mir entgegenbringst. Ich verspreche dir, treu zu sein, dich zu stärken und in den Arm zu nehmen, wenn du schwach bist. Ich möchte mit Gottes Hilfe wachsen und dir die Frau sein, die Gott in mir sieht. Aber bei all den Versprechen, die ich dir als Mensch gebe, will ich vor allem niemals vergessen, dass ich nichts ohne Gott bin und auch nichts ohne ihn schaffe. Er soll das Band in unserer Ehe sein für immer. dass wir beieinander bleiben und gemeinsam ein Licht für andere Menschen sein können. Dazu nochmal den Vers von eben, Epheser 5, Vers 2, lebt in der Liebe, genauso wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und ich kann euch hier heute Morgen ganz ehrlich sagen, dass die Hilfe Gottes so unglaublich elementar wichtig für eine Ehe ist, denn Jan und ich, wie wahrscheinlich auch viele andere, die heute Morgen hier als Ehepaar sitzen, schon so manche Höhen und Tiefen erlebt haben und Gott sei Dank meistern durften und auch so viele schöne und wunderbare Momente durchlebt haben. Und ich darf immer noch an seiner Seite sein und ich liebe ihn auch immer noch und darf mit ihm wachsen und auch unsere Liebe zueinander darf das.
Nun zu dem Bibelabschnitt, den er vorgelesen hat, die christliche Ehe. Darin geht es im Wesentlichen um drei Dinge. Einander unterordnen, einander lieben, einander Gutes tun. Nummer eins, einander unterordnen. Ich schau mal in die Runde. Inge, gell? Schön. Das fängt ja gut an, habe ich gedacht. Das ist etwas, das wir alle ganz toll können, oder? Wie seht ihr das? Ja, okay. Keiner kann das aus sich heraus. Sagen wir mal lieber, und es will auch keiner wirklich. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Den unteren Weg gehen ist was wirklich Heftiges. Und wenn man genauer hinschaut, wie Menschen und Paare miteinander umgehen, entdeckt man, dass bei dem unteren Weg oft eine ganz versteckte Macht im Spiel ist. Da wird daheim nämlich im stillen Kämmerlein durch subtile Aussagen Druck ausgeübt, der dann zu Reaktionen führt. Von einem Miteinander ist da oft nichts zu spüren. In der Öffentlichkeit sieht das manchmal anders aus. Da schmiegt sich die liebste Ehefrau an den Arm ihres Gatten und es sieht so unglaublich harmonisch aus. Ich überspitze das jetzt extra total. Aber im Hintergrund, der Knuff in die Seite, den sieht man nicht. Und ich finde, das ist ein Missbrauch der Ehe. Das ist eine Seite, die mir eingefallen ist. Eine andere ist, dass wir dazu erzogen werden, immer auf uns selbst zu achten. Ich, mich, mich, mich. Das Beste für mich herausholen. Ich denke noch gerade an den Poetry Slam. Und wenn uns jemand quer kommt und vielleicht mehrfach, dann wird er abgeschossen, klar. Ich sage das ganz flockig, aber das führt ja zu Schmerz, zu Trennung, zu Scheidung, zu richtig schlimm psychischen Verletzungen und so weiter. Aber egal, es geht um mich. Unterordnen passt also überhaupt nicht in unsere Zeit. Es passt nicht in unsere Ehen. Und ich sehe das auch nicht. Es gibt doch scheinbar immer einen oder eine, die die Hosen anhat. Unterordnung? Ein Wort, das absolut out ist. Jeder möchte doch frei sein, autonom entscheiden, selbstbestimmt machen und tun und denken und lassen, was man möchte. Doch diese Freiheit, die man sich dadurch erhofft, ich glaube, die gibt es gar nicht. Irgendetwas oder irgendjemand bestimmt nämlich immer über uns und zeigt uns Grenzen auf. Und ich vermute weiterhin, dass solch eine absolute Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Tod jeder gottgeführten Ehe ist. Und versteht mich nicht falsch, ich meine hier absolut nicht, dass nicht jeder etwas für sich unternehmen sollte, auch alleine Wege gehen. Keine Frage, eher im Gegenteil. Das ist sogar ratsam. Schön, wenn man sich als Paar unterstützt und miteinander darüber reden kann. Aber nochmal zu diesem unangenehmen Wort, unterordnen. Fragen wir doch mal, was passiert, wenn zwei sehr unterschiedliche Meinungen auf dem Tisch sind. Einer will links rum, einer will rechts rum. Wie geht ihr denn als Paar damit um? Wie geht ihr als Freunde vielleicht damit um? Gewinnt der, der am stärksten oder am lautesten ist? Der zuerst hier ruft? Oder gewinnt vielleicht die, die immer sagt, ist mir egal. Das ist total aggressiv, dieses ist mir egal. Es macht dem anderen doch Druck. Wie geht das also, einander sich unterordnen? So richtig weiß ich das ja auch nicht. Ich lebe ja auch nur in meiner Ehe, nicht in eurer. Ich habe eure Schuhe nicht an. Ich glaube aber, es geht um das Miteinander im ehrlichen Gespräch sein. Nicht bockig sein, nicht zickig sein. Also wir Mädchen, wir haben es ja manchmal so mit unserer Zickigkeit, gell? Nicht auf die letzte Entscheidung zurückschauen. Da hast du aber schon gesagt, wo es lang geht. Nein, ich denke, es ist sinnig rauszufinden, warum es dem anderen wichtig ist. Und dann aus Liebe den einen oder anderen Schritt zu gehen oder zurückzugehen. Und es geht immer um Vergebung, wenn wir wie Jesus lieben. Dann gehört dazu, das gehört dazu wie unser Atem. Vergeben gehört in die Ehe. Es muss mitten rein. Ehrlichkeit muss mitten rein. Ein neues Miteinander kann so geschehen. Versteht ihr, was ich meine? Miteinander. Wisst ihr, warum in Ostfriesland die Busse so breit sind? Alle wollen vorne sitzen. Das funktioniert aber in der Ehe nicht. Es ist die Motivation, die es ausmacht. Mal vorne sitzen, mal hinten sitzen, mal den Ton angeben, mal gerne auch zurücktreten. Das ist es, worum es geht. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wenn ich das aus Ehrfurcht mache, sieht das schon ganz anders aus. Der erste Schritt zu einem gelingenden und glücklichen Leben im Miteinander liegt also hier. In der Ehrfurcht vor Christus. Manchmal geht das, wenn man einfach still ist und dem anderen den Vortritt lässt. Aus Liebe. Und das sagt die Bibel. Aus Liebe. Wie ist das bei mir? Ich kann das. Manchmal. Aber ich will das eigentlich nicht so gerne. Ich würde gern immer bestimmen. Da bin ich ganz ehrlich. Bei uns beiden ist es auch total einfach, weil mein Mann so gar nicht gerne entscheidet. Sag du, sagt er immer. Mach du. Ist mir egal. Es ist ihm wirklich egal. Das ist ja das Schlimme. Und manchmal, dann dränge ich den so sehr. Dann will ich, dass er entscheidet. Also bei uns ist es tatsächlich so ganz komisch, gell? Aber ich möchte das aus Liebe. Ich möchte, dass er das, was ihm am besten gefällt, auch mal machen kann. Männer sollen sich ihren Frauen unterordnen und Frauen ihren Männern. Und der Jesus als ihren Herrn braucht es keine weitere Hierarchie. Der eine bestimmt und die andere tut, das ist falsch verstandene Unterordnung. Paulus schreibt den Frauen, dass sie sich unterordnen sollen. Und das haben viele christliche Männer früher und ich fürchte bis heute so verstanden, dass Männer die Macht haben und bestimmen, wo es lang geht. Männer und Frauen sollen sich gegenseitig und einander unterordnen. Hier bleibt kein Platz für Macht. Hier bleibt kein Platz für Arroganz. Und wenn dieses Argument noch nicht reicht, legt Paulus einen nach und spätestens jetzt muss es vorbei sein mit dem Denken, dass ein Mann über einer oder seiner Frau steht. Liebt, wie Christus geliebt hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt und er sich für sie hingegeben hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Maßstab für die Liebe in der Ehe ist die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde. Jesus hat ganz bewusst und freiwillig auf allen Einfluss und Macht, die er hatte, verzichtet. Tun wir das? Auf allen Einfluss, auf alle Macht verzichten? Er wurde Mensch wie du und ich. Er stellte sich tiefer, als je ein Mensch stehen kann. Schaffen wir das? Ganz ehrlich? Gehen wir diesen Schritt rückwärts? Aus Liebe zum anderen? Jesus starb verächtlich am Kreuz wie ein wehrloser Verbrecher, um unsere Schuld vergeben zu können. All sein Einfluss, all seine Macht war nur Liebe. Liebe, die sich verschenkt bis heute. Liebe, die sich schlagen und verspotten lässt, auch bis heute. Als ich das so schrieb, dachte ich, wie unglaublich. Wie unglaublich, aber dann halten diese Worte in mir nach, verächtlich und wehrlos. Soll das mein Traummann sein? Verächtlich und wehrlos? Eigentlich wollen wir doch alle die Männer haben, die Kämpfer, die auf dem weißen Ross, die Prinzen. Da träumt doch jedes Mädchen davon. Wenn ich mir also einen Ehemann vorstelle, verächtlich und wehrlos, dann scheint mir das doch eher wie eine Memme. Ja, und tatsächlich, Jesus war für viele damals eine Memme. Er hat seine Möglichkeiten nicht ausgenutzt und den Menschen gezeigt, dass er vom Kreuz absteigen kann. Oder als er sich schlagen ließ, als er bespuckt wurde. Er hätte eine ganze Armee mit einem Fingerschnipp herbeiholen können. Er hat darauf verzichtet. Er hat es nicht getan. Aus Liebe. Es gibt so einen schönen Spruch. Nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz, es war die Liebe. Er hat verzichtet, seine Macht auszuüben. Und solch eine Liebe sollt ihr Männer für eure Frauen haben. Wie sieht die Liebe, die Gott also von euch Männern erwartet, aus? Also frage ich jetzt mal die Männer. Nutzt du, Mann, deine Möglichkeiten, um zu siegen? Zeigst du deine Dominanz, um sie klein zu machen? Zeigst du um des Siegens willen, was du kannst? Oder bist du stark? Bist du so stark, dass du aus Liebe auf dieses ganze Gehabe verzichtest? Die Bibel meint hier keine Unterwürfigkeit. Nein, sie meint auch kein Wohlwollen. Nein, es geht um eine verschenkende, verschwenderische Liebe, die sogar bereit ist, für die Frau an deiner Seite zu sterben. Von euch Männern wird so viel erwartet. Und ich finde, das sind super Nachrichten für uns Frauen. Innerlich sehe ich mich immer nicken. Ja, ja, ja. Ich freue mich. Ich reibe mir die Hände. Aber lassen wir das mal lieber. Denn der Anspruch an uns Frauen ist kein bisschen geringer. Es geht in der Ehe immer um Gegenseitigkeit. Also all das, was du jetzt gedacht hast, das gilt deinem Nebenmann, gilt dir auch. Wenn unsere Ehe glücklich sein soll, ist das nämlich der Rat der Bibel. Es geht um dich und dein Gegenüber. In der Gegenseitigkeit, im Unterordnen, im Lieben, im Geben. Wir könnten uns darin übertreffen. Und wie könnte das im Alltag denn aussehen, Nadine?
Ich lasse dazu eine Geschichte von einem Land, in dem es üblich war, Frauen, die beim Ehebruch erwischt wurden, von der Klippe in den Tod zu stürzen. So geschah es, dass der Ehemann der Gerichtsverhandlung beiwohnte und seine Frau ansah. Er wusste, ihr Urteil ist der Tod. In der nächsten Nacht würde die Frau auf die Klippe geführt und in den Tod gestürzt. Wie schrecklich, echt. Zwei Tage später allerdings sah man die Frau zusammen mit ihrem Mann spazieren gehen. Was war passiert? Der Mann hatte sich an die Liebe erinnert und in der Dämmerung ein Fangnetz unter die Klippe gehängt, um seine Frau zu retten. Der Mann hatte was davon verstanden, was Paulus damit meinte. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Jesus uns, seine Gemeinde, geliebt hat. Es geht darum, Fehler zu verzeihen, nicht totzuschweigen, aber Vergebung zu leben. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir die alle, jeden Tag.
Der letzte Punkt, tut einander Gutes. Hier geht es nicht darum, gegenseitig etwas aufzurechnen und vorzuhalten, sondern spürbar und erlebbar und echt zu leben, zu geben, Gutes zu tun. Wie grausam sind wir doch manchmal, und das besonders zu dem Menschen, der uns am nächsten sein sollte. Wenn du also meinst, deine Frau oder dein Mann hat das Gute, zum Beispiel sein Lieblingsessen, die Wunschfarbe am Auto, was auch immer, nicht verdient, tu es trotzdem. Tu es aus Liebe. Tu ihm etwas Gutes. Wenn wir lieben, wen wir lieben, dem wünschen wir doch das Allerbeste, oder nicht? Und so ist nichts zu viel, nichts ist zu teuer. Rutscht uns Frauen nicht schnell mal etwas Gemeines raus? Ach, der soll froh sein, dass ich dem überhaupt was koche. Oder, ich habe hier noch was von vorgestern übrig, das reicht dem, ich mache mir eine Pizza. Da schwingt was mit, finde ich. Wer seiner Frau, seinem Mann etwas Gutes tut, tut sich ja selbst auch etwas Gutes. Ich glaube, manche Ehe geht auch dadurch kaputt, weil wir nicht bereit sind, dem anderen etwas Gutes zu tun. Dem anderen auch Gutes zu unterstellen in dem, was er tut, sie tut. Es ist also ein guter Rat, einander Gutes zu tun. Wenn ich in unsere Ehen schaue, in viele Arbeitskollegen, Freunde, ganz viele, dann sehe ich schon hier und da, manches schläft ein. Der Ehemann und die Ehefrau werden so selbstverständlich und es wird unglaublich still in beiden. Gutes tun aus Liebe, selbst wenn es nicht honoriert wird, wäre ein guter Anfang, wieder zueinander zu finden. Eine Aussage, die sicher bei vielen, wenn auch nur im Hinterkopf sitzt, bei der guten Ehe, ist, dass Sex immer zu einer glücklichen Ehe dazugehört. Ich habe mich gefragt, soll ich das hier sagen? Ja. Die körperliche Liebe ist auch in der Bibel ein ganz wichtiger und fester Bestandteil für eine glückliche Ehe. Sexualität ist Gottes besonderes Geschenk für Mann und Frau. Und nicht nur, wenn man 18 ist und knackig. Die Bibel fordert uns sogar dazu auf, miteinander Sex zu haben. Was für eine Überraschung für viele, die die Bibel nicht so kennen. In aller Regel ist aus Gottes Sicht eine erfüllende Sexualität eine Art Gradmesser des Glücks. Wer Sexualität und Ehe so versteht, für den wird sogar diese Aufforderung an beide nur konsequent sein. Natürlich darf das nicht eingefordert werden oder Gewalt oder Druck ausgeübt werden. Das ist selbstredend. Aber es gehört in die Ehe. Und wenn ihr da Probleme habt, Zärtlichkeiten gehen vielleicht nicht mehr so einfach oder man fühlt sich nicht wohl dabei, ich traue mich, das zu sagen. Sucht euch Hilfe. Es ist total wichtig.
Ja, dazu will ich euch einfach eine persönliche Erfahrung erzählen. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht intim werden. Aber für mich beginnt Zärtlichkeit schon an einer ganz anderen Stelle. Und das durfte ich, Gott sei Dank, durch meinen Mann und auch seine familiäre Prägung lernen. Denn körperliche Nähe zuzulassen und einfach weiterzugeben. Menschlich herzlich in den Arm zu nehmen, zu Herzen. Und wie Jan das mit weit geöffneten Armen so oft schon gesagt hat, komm an mein Herz. Das ist einfach eine Form der Begegnung, die ich vorher leider aus meiner Familie so nicht kannte, denn da wurde sich nicht gedrückt oder geherzt. Das durfte ich ja durch meinen Mann einfach lernen.
Ich habe noch eine schöne Beispielgeschichte. Ich hoffe, die gefällt den Männern gut. Zum Gutes unterstellen. Eine Frau hatte mit dem nagelneuen Auto ihres Mannes einen Unfall. So richtig schön die ganze Seite aufgeschrammt. Was denken die Männer jetzt? Okay, sie war mega aufgeregt, machte sich natürlich große Sorgen. Was würde mein Mann dazu sagen? Das war nämlich ihr erster Gedanke. Sie weinte, sie rief ihre Freundin an. Sie hatte richtig Angst vor der Reaktion ihres Mannes. Naja, gut. Als sie die Versicherungspapiere aus dem Handschuhfach nahm, fand sie einen kleinen Zettel mit der Handschrift ihres Mannes. Lieber Schatz, wenn du diese Papiere brauchst, denk daran, dass ich dich liebe und nicht das Auto. Das ist gutes Unterstellen, gutes Tun, Liebe. Das Auto, was ist das Auto? Meine Güte. Ich schließe mit dem Satz, mit einem Satz, den ich im Netz gefunden habe. Du hast einen fehlbaren Sünder geheiratet und ich brauche, wie er, Erlösung. Durch Christus. Oder für uns alle. Neben dir, ich könnte jetzt mal links oder rechts schauen, sitzt ein fehlbarer Sünder. Er und sie brauchen, wie du, Erlösung. Wir alle brauchen Jesu Hilfe, in seiner Liebe zu leben.
Ja, und damit möchte ich schließen und einfach mit dem Satz auch beenden, wie ich es auch am Freitag bei unserem 10. Hochzeitstag gemacht habe. Lasst uns die Liebe zueinander feiern, einfach jeden Tag. Und ich dachte so im Nachgang so zu dieser Vorbereitung, ist es nicht eine krasse Vorstellung, dass man einfach als Ehepaare Vorbilder vielleicht auch sein kann und gemeinsam Jesus durch uns als Eheleute, die wir hier sitzen, strahlen lassen können und Halt und Licht geben dürfen. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir als Gebetshauskreis, wir machen das wirklich schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten und ich würde mir das einfach so sehr wünschen, dass wenn ihr vielleicht jemanden im Kopf habt oder vielleicht auch gerade selbst in der Ehe es nicht so rund läuft oder es vielleicht tolle Sachen gibt, dann nehmt es mit ins Gebet. Betet als Ehepaar miteinander. Das ist so unglaublich wertvoll, wenn man das kann und sich da nochmal zu dritt mit Jesus einfach nochmal gemeinsam öffnen darf. Mit all den Sorgen, mit all den Gedanken. Das würde ich mir einfach wünschen, dass ihr das schafft und lasst uns als Gemeinde einfach an die Ehen denken, die es gibt und da ganz bewusst im Gebet vor Jesus mittreten. Und genau das wollen wir jetzt tun. Bevor wir noch ein Lied hören, möchten die Heike und ich gerne noch beten. Wir neigen uns dazu.